So, guten Morgen. In der heutigen Predigt würde ich weitermachen in 1. Mose. Und da geht es diesmal um den Abschnitt 1. Mose 2, Vers 18 bis 25. Und ich würde den einfach am Anfang vorlesen. Ihr könnt da vorne mitlesen. 1. Mose 2, Vers 18. Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels, und er brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Und wie irgend der Mensch ein lebendiges Wesen nennen würde, so sollte sein Name sein. Und der Mensch gab Namen allem Vieh und den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber für Adam fand er keine Hilfe, die ihm entsprach. Und Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, und er entschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau, und er brachte sie zu dem Menschen. Und der Mensch sprach: Dies ist nun Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist diese genommen. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und sie schämten sich nicht. Das ist unser heutiger Predigttext. Und ich möchte da auf drei Punkte eingehen oder drei Punkte so ein bisschen als Überschrift haben. Einmal: Gott sieht den Menschen, dann: Gott schafft ein Gegenüber, und Gott stiftet die Ehe. Jetzt ist im ersten Kapitel von 1. Mose vielfach die Rede davon gewesen, was alles gut ist. Da steht immer wieder: und Gott sah, dass es gut war. Ihr seht das da vorne auch, ich habe das rauskopiert. Gott sieht das Licht, dass es gut war, und Gott sieht, was er gemacht hat, und dass es gut war. Und Gott sah, dass es gut war, und dann am sechsten Tag: Gott, was er gemacht hatte, sieht er alles, und siehe, es war sehr gut. Also Gott macht es gut. Oder Gott macht es doch nicht gut? Weil unser Text, der fängt an, Vers 18, mit dem Vers: Und Gott, der Herr, sprach: Es ist nicht gut. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Gott selber stellt hier fest: Es ist nicht gut. Nicht Adam beschwert sich, sondern Gott stellt fest. Warum ist das so? Kurze Antwort: Weil du und ich, weil wir so geschaffen sind. Wir sind, wie wir aus 1. Mose 1 wissen, nach Gottes Bild geschaffen. Wir sind in seinem Bild geschaffen. Und Gott ist eine Dreieinigkeit: Vater, Sohn, Heiliger Geist, in völliger Übereinstimmung und Gemeinschaft. Die Vollkommenheit der Gottheit. Ein Gott, drei Personen. Völlige Übereinstimmung und doch verschieden. Verschiedene Aspekte, unterschiedliche Blickwinkel auf die menschlich nicht umfänglich begreifbare Perfektion Gottes. Ein Gott, und sonst ist keiner. In Jesaja 44 lesen wir: Ich bin der Erste und ich bin der Letzte, sagt Gott, und außer mir gibt es keinen Gott. Ein Gott redet in 1. Mose 1 in Wir-Form von sich, und Gott schafft den Menschen in oder nach seinem Bild. Das bedeutet, auch in dieser Hinsicht ist in uns etwas geschaffen worden, das sich nach Gemeinschaft sehnt, Beziehung sucht und braucht. Gott hat dich und jeden Menschen so geschaffen. Und daher gilt auch heute noch, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Er hat uns geschaffen, damit wir zu ihm und zu anderen Menschen Beziehung haben und in Beziehung leben und bleiben. Keine Einzelkämpfer. So wie Gott damals schon wusste, es ist nicht gut, dass dieser Mensch, Adam, alleine bleibt, so ist es heute aktueller denn je die Not des Alleinseins präsent. Wie viele Menschen, alte Menschen vielleicht im Seniorenheim, Menschen, die isoliert sind, keine Angehörigen, keine Freunde, keine Bekannten, junge Menschen im Juniorenheim, an ihrem Handy, alleine mit dem Smartphone, nicht mehr in der Lage, überhaupt mit anderen Menschen vielleicht zu reden oder eine normale Konversation zu betreiben oder einfach so abgelenkt und von anderen allein gelassen. William MacDonald war selber unverheiratet und hat gesagt, Einsamkeit ist wahrscheinlich eine der größten Gefahren des Lebens als Lediger. Alleinsein ist aber nicht nur daran gebunden, dass kein anderer Mensch da ist. Nicht die Anwesenheit von Menschen, sondern die Beziehung bzw. das Fehlen von Beziehung macht das Alleinsein aus. Man kann sehr, sehr viele Menschen um sich haben und doch allein sein. Selbst in großer Familie kann man ganz alleine sein. Selbst in einer Ehe kann man sehr alleine sein. Also schützt die alleinige Anwesenheit von mehreren Personen nicht vor der Isolation und Einsamkeit. Einsamkeit kann auch ein Problem in der Gemeinde sein. Ein Leib, Gemeinschaft, Zusammengehörigkeit, Annahme, Liebe, Gebet, Gottesdienst, Brotbrechen und den Tod von Jesus Christus verkündigen als Erinnerung an sein einmaliges Werk auf Golgatha. Ja, das kennen wir, das wollen wir. Aber vielleicht kannst du mitfühlen, wenn das für den einen oder anderen zumindest empfunden Segen und auch Fluch ist. Trost und Frust. Vielleicht sagst du dir Gemeinschaft ja. Ist auch gut, es tut gut. Aber es ist auch immer wieder so unglaublich anstrengend und beinhaltet so viele Probleme. Es gibt immer Missverständnisse, Kommunikationsprobleme, Empfindlichkeiten, die zu Problemen führen, die keiner braucht. Du denkst vielleicht, Austausch mit anderen, ja klar, ich habe Freunde und es tut gut. Ich verbringe viel mit meinen Freunden Zeit, habe Freude. Aber irgendwie abends sind sie dann auch wieder weg. Freunde sind da und es gibt schöne Zeiten zusammen, aber dann gehen sie irgendwann nach Hause. Und sie werden meinen Schmerz sowieso niemals verstehen. Warum soll ich mir das dann immer wieder antun, wenn es am Ende nur das Gefühl des Alleinseins und der Einsamkeit verstärkt? Und falls du solche oder ähnliche Gedanken kennst, dann gilt es, sich daran zu erinnern, dass es da jemand gibt, der dich nicht nur versteht, sondern der die ultimative Einsamkeit auf sich genommen hat. Jesus Christus. Jesus hatte Freunde um sich. Er hatte eine enge Bindung zu den Jüngern und zu seinen Freunden. Aber er hatte vor allem auch eine einmalige und einzigartige Bindung und tiefe Gemeinschaft mit seinem Vater. Sie waren eins. Absolute Gemeinschaft. Keine Spur, kein Hauch von Einsamkeit. Jesus wurde am Ende seines Lebens von allen seinen Freunden verlassen. Aber nicht das war das Schlimmste. Jesus nahm die ganze Schuld der Welt auf sich und Gott, der Vater, zog sich zurück. Weil Jesus die Schuld der Welt auf sich nahm, zog sich Gott, der Vater, zurück. Jesus als Mensch war ganz alleine, als er am Kreuz starb für unsere Schuld. Er blieb alleine, damit wir nie mehr alleine bleiben müssen und nie mehr alleine bleiben können. Das Evangelium schafft eine Gemeinschaft, in der Einsame ein Zuhause finden. Deine Hoffnung für deine Einsamkeit sind nicht andere Menschen, sondern Jesus, der Sohn Gottes. Wenn du an Jesus glaubst, bist du nicht allein. Gott selber kümmert sich um deine Not. So hat er es schon bei Adam getan, so tut er es auch heute. Er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Tom, kleiner Tipp am Rande. Wir haben heute kurz darüber gesprochen, Bibelverse auswendig lernen. Ein kleiner, kurzer Vers, neuer Ansporn. Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Eine Wahrheit, die es gut ist zu wiederholen, und ein Vers, den man schnell auswendig lernen kann. Gott sieht den Menschen. Und Gott sieht den Menschen in so vielfacher Hinsicht und in so vielen Beispielen in der Bibel können wir das sehen. Ein paar Beispiele will ich einfach nennen. Im 2. Mose 3 schreibt Gott oder sagt Gott, dass er das Schreien des Volkes gehört hat. Ich habe das Elend meines Volks in Ägypten gesehen und habe ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Oder die Hagar, die in 1. Mose 16 dann irgendwann zu dem Punkt kommt, weil sie einfach so überwältigt ist, dass Gott da ist, sagt sie in 1. Mose 16, Vers 13, du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht sie, diese arme Frau, die sich so allein gefühlt hat und so verlassen. Genauso auch die Sarah, die Frau vom Abraham, die auch ja gelitten hat darunter, dass sie kein Kind bekommt. Und dann sieht Gott sie in ihrer Not. Genauso die Hannah in 1. Samuel 1, die Frau von dem Elkanah, die betet. Sie war von Herzen betrübt und betete zum Herrn und weinte sehr, weil sie sich so ein Kind gewünscht hat. Und Gott sieht sie, hört sie. Oder denk mir an Hiob, was der alles erlebt hat in seinem Leben und wo man denken könnte, Mann, hat Gott den echt vergessen? Gott sieht ihn. Oder den Daniel, wie er da in die Löwen, zu den Löwen geworfen wird. Oder die vielen Menschen, der Josef, der Jeremia, Paulus und Silas, Petrus, Johannes der Täufer, alle eingesperrt im Gefängnis. Gott sieht sie. Und Psalm 103, Vers 14 sagt, denn er, Gott, weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. In Psalm 139 heißt es, Vers 16, deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten, als es noch keinen von ihnen gab. Also ganz klar, Gott sieht den Menschen, Gott sieht auch dich. Und jetzt könnte man in diesem Zusammenhang jetzt von der Stelle heute aus 1. Mose 2 denken, naja gut, die Lösung für meine Einsamkeit ist halt ein Ehepartner. Aber das ist nicht richtig, sondern eindeutig falsch. Das ist vielleicht sogar auch ein Grund dafür, weshalb manche Ehen scheitern oder kriseln. Ein Ehepartner wird und kann dich niemals voll erfüllen. Nur Jesus Christus kann dich retten und dir wahre Erfüllung schenken. Aber wenn du das von deinem Ehepartner erwartest, dann wirst du scheitern. Jetzt bei dem Adam hier in 1. Mose 2, ja, da war es eine besondere Situation. Es gab einfach noch keinen anderen Menschen auf der Welt, nur Tiere. Eine für uns nicht wirklich vorstellbare Situation bei Milliarden von Menschen auf der Erde. Aber Gott sieht den Menschen. Und jetzt kann man sagen, ja gut, es war ja nur einer. Ja, aber Gott sieht genauso jeden Menschen jetzt noch auf der Erde. Er sieht alle und auch dich. Du bist auch solch ein Adam. Dich sieht Gott und er mag dich. Und er mag dich nicht nur, er liebt dich. Aber nicht ohne Maß und Ziel, sondern mit Übermaß und bis ans Ende, für immer. Gott schafft ein Gegenüber. In Vers 18 heißt es: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die zu ihm passt oder die ihm entspricht. Und dann kommt dieser Einschub in Vers 19 und 20 mit den Tieren. Warum? Da steht doch, ich will ihm eine Hilfe machen, jetzt geht es wieder um die Tiere. Dieser Einschub ist vielleicht deshalb, damit der Adam versteht oder auch wir verstehen, wie es dazu kommt, dass Gott eine Hilfe macht. Gott weiß Bescheid, er ist allmächtig, aber Adam wusste es noch nicht. Gott will Adam zeigen und lässt ihn spüren, dass er ein Gegenüber braucht. Also nicht Eva, sondern Adam kam alleine nicht zurecht. Das muss ich euch Männern allen leider so sagen. In 1. Korinther 11, Vers 9 steht, auch wurde der Mann nicht um der Frau willen erschaffen, sondern die Frau um des Mannes willen. Aber dass da jetzt kein Geschlechterkampf oder irgendwas aufkommt, gleicht der Vers 11 in 1. Korinther 11 noch dazu. Doch weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann. Also müsst euch nicht streiten. Gott wusste, dass der Mensch Adam nicht allein bleiben kann. Aber Adam wurde das erst klar, als er den ganzen Tieren die Namen gegeben hat. Und in Vers 20 heißt es dann, aber für Adam fand er keine Hilfe, die ihm entsprach. Das klingt ein bisschen nach Enttäuschung, Verzweiflung. Kennst du das auch? Ich zumindest kann das nachvollziehen. Jeder von uns, denke ich, hat schon mal Situationen erlebt, in denen er enttäuscht wurde oder verzweifelt ist und empfindet, dass irgendwie alle anderen versorgt sind, nur man selber nicht. Irgendwie geht man scheinbar leer aus. Vielleicht auch das Empfinden, Gott hat mich irgendwie vergessen oder zumindest aus den Augen verloren. Ich suche Hilfe, die zu mir passt und keine Hilfe, die mir gefühlt noch mehr Probleme bringt oder der ich gefühlt noch helfen muss. Nicht Hilfe, die mir nur im Weg steht, sondern Hilfe, die zu mir passt. Nicht Hilfe bzw. Unterstützung in Bereichen, in denen ich eigentlich schon ganz gut selber klarkomme, sondern ein Gegenüber, eine Ergänzung, die gut tut. Und so will ich allen Mut zusprechen, die vielleicht aktuell in Situationen stecken, die frustend sind oder wo sie sehnsüchtig sich nach einem Gegenüber sehnen oder es vermissen. Gott sieht dich und Gott schafft ein Gegenüber, eine Hilfe. Für den Adam war die Erfahrung schmerzlich, kein Gegenüber zu finden. Aber Gott hatte in seiner Liebe für Adam und in seiner Liebe zu Adam schon längst alles perfekt geplant. Er hat ein Gegenüber geschaffen, sodass Adam ganz verzückt war und einfach staunen durfte. Und auch für dich schafft Gott ein Gegenüber, eine Hilfe, die dir entspricht. Was ist das für eine Hilfe? Gott selber wird zu deiner Hilfe. Im Psalm 33, Vers 20 steht, unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Und dieses Wort Hilfe, was in 1. Mose 2 verwendet wird hier für diese Frau, für diese Gehilfin, ist dieses Wort Eser, was auch hier in dem Psalm 33 verwendet wird. Das heißt, das Wort, was für Gott selber verwendet wird, Gott ist die Hilfe. Und wenn man dann diese Bedeutung in dem Vers entdeckt, die gibt es noch an anderen Stellen in der Bibel, wo einfach klar bezeichnet ist, dass diese Hilfe, die da gemeint ist, dieses Eser Gott ist. Zum Beispiel in 1. Samuel 7, Vers 12. Und Samuel nahm einen Stein und stellte ihn auf zwischen Mizpah und Schen. Und er gab ihm den Namen Eben-Eser, Stein der Hilfe. Auch hier dieses Eser ist diese Hilfe, das gleiche Wort im Hebräischen. Und sprach, bis hierher hat uns der Herr geholfen. Also Gott ist damit gemeint. Und wenn man diese Bedeutung dieses Verses nimmt, ja, dann ist vielleicht auch diese Bedeutung, die, ah genau, da gab es noch einen anderen Vers in 2. Mose 18, wo auch der Sohn von Josef, ist es glaube ich, Eliezer, auch als Hilfe bezeichnet ist, der eben Eli, also Eli, mein Gott, Eser ist die Hilfe, also Gott ist die Hilfe. Aber wenn man diese Bedeutung jetzt in diesem Vers hier aus 1. Mose 2 liest, dann verliert vielleicht auch diese ja weit verläufig bekannte Aussage, dass ja, die Frau ist ja nur die Hilfe, dieser negative Touch, der dabei ist, so eine Hilfe, Gehilfin, so ein Beiwerk, so ein was dazu, verliert völlig an negativem Touch. Das wird plötzlich was Positives, was strahlend Positives, wenn diese Hilfe eben Gott ist, wenn die Hilfe, die Frau verglichen wird mit Gott. Eser, Hilfe, Gehilfin, Frau sein, bedeutet Hilfe so, wie Gott hilft. Eine Gehilfin, ein Gegenüber, was bedeutet es für Frauen heute, eine Hilfe zu sein als Ehefrau? Die beste Hilfe, das beste Gegenüber bist du dann, wenn du Jesus immer ähnlicher wirst und damit deinem Mann immer mehr Jesus zeigst. So zu leben wie Jesus, eine bessere Hilfe gibt es nicht. Wenn du eine harte Zeit durchmachst und deine Seele nach Erholung und Auftanken schreit und du trauerst oder einen Mangel verspürst in dir, vielleicht einen Mangel, den du gar nicht so richtig erklären kannst oder willst, dann denk an Adam, der auch schmerzlich Mangel verspürt hat und der nicht allein gelassen wurde. Genauso wie Gott Adam hilft und ihn nicht alleine lässt, weil er eben weiß, dass das nicht gut ist für ihn, so hilft er auch dir und mir. Gott schenkt Hilfe und Gott ist treu. In 1. Korinther 10, Vers 13 heißt es, keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Aber jetzt noch einmal zu Adam in Vers 21. Und Gott, der Herr, ließ einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen und er entschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und verschloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, eine Frau und er brachte sie zu dem Menschen. Wenn ich diese Stelle lese, da denke ich oft so an eine Stelle aus einem Psalm, den lese ich ganz kurz vor, Psalm 127, da heißt es, vergeblich ist es, in Vers 2, vergeblich ist es, dass ihr so früh aufsteht und euch erst spät wieder hinsetzt, und denn um dann euer mühsam erarbeitetes Brot zu essen. Denn genauso viel gibt der Herr den Seinen im Schlaf. Das denke ich immer, wenn ich diese Stelle lese, weil irgendwie es ist ein schöpferischer Gott, der unglaublich arbeitet, der Unglaubliches schafft und Adam pennt. Kriegt gar nichts mit davon. Ich finde das faszinierend, aber wie das hier beschrieben ist. Also ich meine, Gott hätte doch auch einfach die Frau, so wie es in 1. Mose 1 steht, Gott machte den Menschen, Mann und Frau schuf er sie. Das hätte doch gereicht. Aber hier, das irgendwie finde ich das faszinierend. Also einmal der Adam, der schläft, hier steht, er entschlief. Ich habe mal wieder einen Tippfehler, ne? Naja, seht es mir nach. Aber, also er entschließt nicht, sondern der entschlief. Er ist einfach tief geschlafen. Und dann passiert die erste OP. Eine Rippe wird entnommen. Und dann gibt es die erste Heilung einer Wunde oder ein Verschluss mit Fleisch. Und dann formt Gott eine Frau aus einer Rippe. Warum das so beschrieben ist, warum das hier so steht, ich kann es euch nicht sagen. Ich finde es unglaublich faszinierend, dass Gott das so gebraucht. Er hätte es ja aus dem Nichts machen können. Er hat ja einfach gesagt und gesprochen. Aber da nimmt er eine Rippe von dem Mann und formt daraus eine Frau. Irgendwie, ja, was passiert da? Adam kriegt nichts mit. Aber es passiert was Großartiges und er kriegt doch was mit und irgendwie spürt er dann auch was. Hoppla, jetzt bin ich eins zu weit gegangen. Das geht jetzt nicht mehr zurück. Doch. Und zwar reagiert der Adam in einer besonderen Art und Weise und da habe ich zwei andere Bibelübersetzungen rausgesucht, wo das ein bisschen deutlicher klar wird, wie der Adam reagiert. Da rief der Mensch, diesmal ist sie es, sie ist genau wie ich und sie gehört zu mir, sie ist ein Stück von mir, sie soll Isha heißen, Frau, denn sie kam vom Ish, dem Mann. Oder da, das ist sie, endlich jemand, der mir gleicht und zu mir passt, sie soll Frau heißen und ich bin ihr Mann, wir gehören zusammen, denn sie wurde aus einem Stück von mir gemacht. Also hat er das irgendwie gespürt oder hat er es doch mitbekommen? Ich kann es euch nicht sagen. Aber er hat gespürt, das ist meine Frau. Die passt zu mir. Das ist was so Geniales. Der war einfach wirklich verzückt. Der war hin und weg total verknallt. Und da war nicht so irgendwie so, aha, hallo meine Rippe oder na du schönes Rippchen. Sondern der war echt fasziniert. Und dann kommen wir auch schon zu dem letzten Punkt. Gott stiftet die Ehe. Denn darum, weil der so fasziniert war und so gemerkt hat, wow, das ist die Frau, steht dann in Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und sie werden ein Fleisch sein. Und sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht. Zu der Ehe will ich jetzt gar nicht mehr viel sagen. Nur, dass es wirklich was sehr, sehr Besonderes ist, was von Gott geschenkt ist. Und nochmal, der Adam hat geschlafen. Der hat nicht gesagt, ich gehe jetzt mal auf Frauensuche oder ich suche mir jetzt irgendwo jemanden und ich werde das jetzt, dieses Jahr schaffe ich's, sondern er hat geschlafen und Gott hat ihm das geschenkt. Und trotzdem, ja, ist es letztendlich auch wieder so, dass das eigentlich nur ein Bild ist oder zumindest will ich da den Bogen spannen und Epheser 5 lesen, weil das ist mir wichtig, der Epheser 5, Vers 31 und 32, da wird diese Stelle zitiert. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Also dieses, was hier passiert und dieses Bild und was der Adam da erleben durfte, das ist was Tolles und die, die verheiratet sind und eine Ehe leben, ja, die können das nachvollziehen und das ist letztendlich wirklich faszinierend, auch dass man so das empfindet, dass man so zueinander passt, aber das Geheimnis dahinter ist das Besondere, Christus und die Gemeinde. Und das sollte uns immer wieder daran erinnern, auch wenn wir in unseren Ehen Schwierigkeiten haben, wenn es Probleme gibt, dass man sich darauf besinnt, wo ist da der Bezug, was steckt dahinter? Eigentlich ist es ein Bild für Christus und die Gemeinde. Und dann noch der letzte Vers, dass sie nackt sind und sich nicht schämen. Was bedeutet das? Warum steht das hier nochmal extra? Ja, Scham kommt immer dann, wenn Schuld da ist. Und das ist noch vor dem Sündenfall. Da gab es keine Sünde. Und das war wirklich paradiesisch. Und die hatten einfach kein Versteck voreinander. Die hatten keine Geheimnisse. Die hatten nichts, was sie verbergen mussten. Es gab einen Schutzraum, in dem sie sich völlig vertrauten und alles offenlegen konnten. Schamlos glücklich im positiven und wörtlichen Sinn. Und trotzdem, auch wenn wir begnadigte Sünder sind und noch immer sündigen, gibt es bei uns eben doch Scham, auch in Ehen. Gibt Dinge, die man vielleicht verstecken will. Und da die Warnung oder auch die Empfehlung, das Beispiel Christus und seine Gemeinde, ja, dass wir einfach da uns drauf orientieren und da auch uns ein Beispiel nehmen und mehr werden wie Jesus Christus, zu lieben, ja, wie er, alles hinzugeben für meine Frau, auch als Frau zu lieben und Hilfe zu sein wie Gott. Das wäre das, was ich euch wünsche für eure Ehen und für alle nicht Verheirateten, für alle Geschiedenen, für alle, die vielleicht in Ehen auch blöde Sachen erlebt haben oder erleben. Gott hilft. Gott ist Hilfe. Gott sieht dich. Und Gott, ja, wird immer bei dir sein. Und das war einfach das, was mir am wichtigsten war, dass man nicht jetzt über Ehe redet und wie schön Ehe sein kann und dann Menschen hier nach Hause gehen und sagen, was ist denn das für ein Blödsinn, das passt nicht zu meinem Leben. Aber Gott sieht dich, Gott liebt dich und Gott hat Hilfe für dich, ein Gegenüber. Amen.